Verbrechen. Der Podcast.
Es gibt wieder eine neue Folge des True Crime Podcasts Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und mir, Mischa Kronenfels, ich bin Chefredakteur von Krone Hit und wir beginnen mit einer unglaublichen Tat, die zu Silvester 2022/2023 in Wien stattgefunden hat, Martina. Viele Menschen trinken, viele Menschen tanzen, haben Spaß und wollen in das neue Jahr hinein feiern. Im 22. Wiener Bezirk in der Donaustadt ereignet sich allerdings einer der furchtbarsten Morde und der grausamsten Morde der letzten Jahre, Martina. Und zwar in einem Haus eines Apothekers. Was ist da genau passiert?
Dieser Apotheker, 74 Jahre alt, hat den Abend auch noch schön verbracht. Ja, er war bei einem befreundeten Ehepaar. Man hat zusammen gegessen, getrunken etwas. Er ist dann etwa um 1 Uhr nachts nach Hause gegangen. Da ist unten die Apotheke. Und er hat oben seine Wohnung gehabt und dürfte dann in dieser Wohnung wirklich also schon beim Ankommen überfallen worden sein. Also es ist jemand in seine Wohnung eingedrungen. Also er wurde wirklich auf bestialische Art und Weise ermordet.
Im aktuellen Magazin Krone Verbrechen ist diese Geschichte mit dem Titel Der Killer ohne Reue überschrieben. Und du beschreibst auch ein bisschen, was sich in dieser Blutnacht ereignet hat. Kannst du das ein bisschen beschreiben, ohne die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten, Martina?
Ja, also der Täter, ja, über den wir dann ja noch später sprechen werden, genau, hat auf diesen 74-jährigen Mann, also auf brutalste Weise eingeschlagen, hat immer wieder im Dritte versetzt, hat ihm Stiche mit einem Nordic Walking Stecken zugefügt. Also er hat ihn wirklich massakriert. Es war wirklich eine fürchterliche Tat. Und es war dann so, dass der Täter offenkundig stundenlang sich nach dieser entsetzlichen Tat an dem Apotheker, also als der schon tot war, hat sich der noch in seinem Haus aufgehalten. Er hat dann von dort eine Reisetasche genommen, hat dann verschiedene Dinge, also Getränke, Lebensmittel, die Brieftasche des Opfers, alles Mögliche da eingepackt, eben noch dieses ganze Haus durchsucht, um da eben noch irgendwie einen Diebstahl wirklich zu begehen.
Wie wurde dann dieser Tatort sichergestellt? Wie ist die Polizei dann? Wer hat die Polizei verständigt?
Ja, es war dann so, also bei dem Ehepaar, bei dem dieser Mann den Silvesterabend verbracht hatte, er wäre auch bei diesem Ehepaar eingeladen gewesen, um sich das Neujahrskonzert im Fernsehen anzusehen. Dadurch, dass die beiden, also dieses Ehepaar und er schon lange, lange befreundet waren und die wussten halt, also dass er ein äußerst zuverlässiger Mensch ist und sie waren eigentlich sofort beunruhigt, wie er nicht gekommen ist und sind dann zu ihm hin, also in sein Haus, haben auch Schlüsseln von ihm gehabt, also das ist wirklich eine langjährige Freundschaft gewesen und haben dann diesen schrecklichen Fund gemacht und dann natürlich die Polizei verständigt.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei noch im Dunkeln getappt, wusste natürlich nicht, um wen es sich bei diesem Mörder handelt, aber wir können jetzt schon ein paar Tage, eine Woche in die Zukunft damals springen. Wir sind in der ersten Jännerwoche 2023 und es gibt die nächste Bluttat in Stammersdorf, das ist nördlich des 22. Bezirks. Martina, beschreib, was da passiert ist.
Also da ist wieder eine fürchterliche Tat passiert, das war am 7. Jänner, am Nachmittag. Da ist, wie man dann später gewusst hat, dieser selbe Mann wieder eingedrungen in ein Haus in Stammersdorf. Da war zu Hause eben eine 31-jährige Frau, ihre beiden kleinen Kinder, ihre Töchter, 4 und 5 Jahre alt. Die waren alleine, weil der Vater, also ihr Mann, der Mann dieser Frau, war gerade auf einem Kurzskiurlaub mit ein paar Freunden. Und die Frau hat gerade in der Küche einen Apfelkuchen gebacken und wurde vollkommen überrascht von diesem Mann. Und er hat auch sie sofort...
Er ist einfach in die Wohnung eingedrungen.
Er ist eingedrungen, ja. Er hat es geschafft, vom Garten in das Haus führt einzudringen in das Haus. Ist dann auch über sie genauso hergefallen wie zuvor, 7 Tage zuvor auf den Apotheker und hat sie auch auf grauenhafte Weise umgebracht, also auf sie eingetreten, auf sie eingeschlagen, auf sie eingestochen mit mehreren Küchenmessern, also die er dort gefunden hat. Hat dann noch eine Prosecco-Flasche, eine leere, die dort irgendwo in der Küche gestanden ist, auf ihrem Kopf zertrümmert. Also wirklich eine ganz schreckliche Tat. Und es war dann so, dass diese armen Kinder, also die sind zum Glück verschont geblieben von dem Mann. Keiner weiß auch, warum eigentlich, in seiner schrecklichen Mordlust. Er hat auch von diesem Tatort wieder Dinge mitgenommen. Er hat zum Beispiel Schuhe mitgenommen. Also er hat sich auch noch einige Zeit in dem Haus aufgehalten. Und diese armen Kinder haben dann 24 Stunden noch neben der toten Mutter quasi gelebt, haben dann teilweise geglaubt, sie schläft. Und also es war wirklich ganz fürchterlich, bis dann der Vater nach Hause gekommen ist von seinem Skiurlaub und dann diese entsetzliche Tat an seiner Frau bemerkt hat.
Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 4 und 5 Jahre alt, ja, und sind, während diese unglaubliche Tat vollbracht wurde, in der Badewanne gesessen, ja, und haben das wahrscheinlich gar nicht, nur am Rande durch Geräusche vermutlich mitbekommen. Am Tatort dieser Bluttat in Stammersdorf passiert dann aber was ganz Spezielles, und da spielen Journalisten eine große Rolle.
Es war überhaupt nicht klar, ob diese zwei Taten zusammenhängen, weil ja die Opfer vollkommen unterschiedlich waren. Es wurden nicht einmal so die Parallelen hergestellt. An dem Tatort in Stammersdorf waren dann natürlich viele Journalisten auch vor Ort, haben die Spurensicherer, also mit Kameras gefilmt, fotografiert, ja, und natürlich Nachbarn befragt. Und denen ist dann aufgefallen, also einer Gruppe von Journalisten ist aufgefallen, dass es da einen seltsamen Mann gibt, der sich irgendwie auffällig verhält, der da dauernd um diesen Tatort herumstreift und ständig immer wieder dorthin kommt und diese Arbeit von Ermittlern beobachtet. Und es ist ja bekannt, dass besonders gestörte Täter sich auch noch daran ergötzen, an dieser Tatortarbeit, also an dem, was sie angerichtet haben. Diese Reporter fanden das eben auffällig und haben dann den Polizisten gesagt, also sie sollen sich einmal diesen Mann anschauen, ihnen kommt er eben seltsam vor. Und das war dann wirklich ein Volltreffer. Dieser Mann wurde dann zu einem Verhör mitgenommen, es wurde auch seine DNA abgenommen. Es war dann sofort klar, dass die DNA von ihm passt auf die DNA, die an beiden Tatorten gefunden wurde.
Bei diesem Mann handelt es sich um den damals 51-jährigen Wojciech M., um einen Polen, der dann natürlich verhört wurde. Und da hat er aber noch viel mehr zugegeben, als man bislang wusste.
Er hatte dauernd eigentlich nur völlig wirr gesprochen und hat gesagt, ja, sie suchen da einen Wojciech M., aber der bin ich ja gar nicht, ich bin ja wer ganz wer anderer. Also eigentlich hat er dann den Beamten als geistesgestört erschienen. So wie du sagst, es ist dann schon einiges aufgetaucht, also wo er teilweise dann geständig war, aber nicht wirklich. Also er hat dann immer nur gesagt, ja, war da in der Nähe. Und man ist dann noch draufgekommen, weil man hat dann natürlich umfangreichste Erhebungen gemacht, dass er eine Lebensgefährtin hat, mit der er in einem Zelt gewohnt hat, auf einem Feld am nördlichen Stadtrand von Wien. Er war ein Obdachloser. Und die hatten auch einen Hund. Es war so, dass er in dieser Zeit zwischen dem Mord an dem Apotheker und dem Mord an der jungen Dame, war es so, dass er wirklich am Nordrand von Wien umhergezogen ist und in Einfamilienhäuser eingedrungen ist. Also immer wieder, immer wieder. Es kann auch wirklich sein, also das wird von der Polizei vermutet, dass er weiter einfach Opfer gesucht hat. Das Glück war, es war ja die erste Jännerwoche, viele Menschen waren auf Urlaub, also da waren also einfach viele auf Skiurlaub. Er hat sonst nur leere Häuser angetroffen, hat dann diese Häuser verwüstet, hat aber auch dann wahrscheinlich über Wut darüber, dass er da niemanden gefunden hat, diese Häuser angezündet. Also es hat da mehrere wirklich Großbrände gegeben. Und was er dann auch noch war, also da hat er auch auf einem Grundstück aufgebaut eines Nachts, also wie einen Scheiterhaufen, hat den in Brand gesteckt. Da haben dann allerdings schon Anrainer die Polizei alarmiert gehabt. Er hatte einen Hund und hat diesen Hund in die Flammen werfen wollen. Und das konnten die Beamten wirklich in letzter Sekunde verhindern. Also sie konnten dieses Tier retten. Und er konnte aber im Zuge dieser Rettungsaktion, weil die Beamten haben sich mehr um das Tier gekümmert, ja, konnte er flüchten. Also man wusste damals zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer er ist. Man hat nur schon geahnt, dass dieser Mann, der das gemacht hat, also seinen Hund da in die Flammen werfen wollte, vermutlich ein sehr gefährlicher Mensch ist. Weil, das bestätigen zahlreiche Untersuchungen, darüber gibt es Studien, dass Menschen, die Tiere töten, in sich in der Regel den Drang verspüren, Menschen zu töten. Die einfach einmal zuerst probieren wollen, wie es ist, ein Tier zu töten, wie es überhaupt sich anfühlt, ein Lebewesen sterben zu sehen. Und das dürfte halt einfach in dieser ganzen Serie hindurch, das hat auch so irgendwie dazu gepasst. Also man ist da wirklich drauf gekommen, also dass dieser Mensch eine dunkle, dunkle Seite haben muss.
Und über die sprechen wir jetzt. Was weiß man eigentlich alles über Wojciech M.? Er kommt aus Polen, ist dann aber nach Deutschland gezogen. gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter zurück, und zwar in seine Kindheit, die ja uns alle sehr, sehr prägt. Auch ihn vermutlich. Und das war keine schöne Kindheit.
Nein, also er wurde 1972 in Polen eben geboren, in sehr ärmlichen Verhältnissen, aber auch in sehr schwierige Verhältnisse hinein. Also der Vater war Alkoholiker, seine Mutter war selbst auch alkoholkrank und war unfähig, diese Kinder großzuziehen. Der Vater ist dann früh gestorben an Alkoholismus, die Mutter war überfordert und er hatte auch noch weitere 8 Geschwister. Hat die Kinder geschlagen, hat die Kinder vernachlässigt. Bereits im Volksschulalter kam er dann in ein Heim, galt aber dort dann auch relativ bald schon als sehr auffällig, also sehr aggressiv, hat auch immer wieder schon so kleine Taten begangen, also so Diebstähle, Vandalenakte. Mhm. Ein wirklich schwieriges Kind. Es war dann so, also dass er wirklich mit 13 als hochauffällig gegolten hat, weil er selbst schon wahnsinnig viel Alkohol konsumiert hat. Zunächst Bier, das ging dann schon relativ rasch mit Schnaps weiter, war ab dieser Zeit alkoholsüchtig, schwer alkoholsüchtig. Und dann hat er halt wirklich angefangen, schwerere Delikte zu begehen. Also er hat schwere Körperverletzungen begangen, da war er ungefähr 15, Autodiebstähle, Raube, also er hat wirklich die ganze Palette eigentlich durchgemacht. Dann ist er verurteilt worden zu 7 Jahren Haft, war dann auch in einem Jugendgefängnis, ja, und nach seiner Entlassung ist das Ganze dann wieder ein bisschen so weitergegangen, er ist dann nochmals inhaftiert worden. Auf jeden Fall Faktum ist, er ist dann im Jahre 2000 dann nach Deutschland ausgewandert. Eigentlich mit dem Plan, angeblich ein neues Leben zu beginnen. Er hat aber überhaupt kein neues Leben begonnen, er hat genauso weitergemacht wie davor. Also er ist deshalb nach Deutschland gegangen, weil dort ein Onkel von ihm gelebt hat und er mal zunächst bei dem wohnen konnte. Er hat dann relativ rasch eine Frau kennengelernt, sich in sie verliebt, sie sich offenkundig auch in ihn. Also die zwei haben rasch geheiratet, haben 2 Kinder bekommen miteinander. Die Ehe soll ein Horror gewesen sein, also er hat sich nie um seine Familie gekümmert, ist halt herumgezogen, hat viel getrunken. Hier und da hat er so Hilfsarbeiterjobs angenommen, auch immer wieder mit kleineren Delikten straffällig geworden. Also ein sehr unstetes Leben. Dann kam auf, dass er über Jahre hindurch eine seiner Nichten schwerst sexuell missbraucht hatte, woraufhin sich seine Frau von ihm scheiden hat lassen. Er ist dann natürlich wegen dieser Tat auch verurteilt worden, also wegen schwersten sexuellen Missbrauch. Also haben ihn dann erstmals auch Gerichtspsychiater untersucht, ja. Mehrere sogar. Und die haben festgestellt, also dass er psychisch schwerst gestört ist, also dass er brandgefährlich ist, dass er jederzeit dazu bereit ist, schwere Taten zu begehen, die wirklich anderen Menschen sehr schaden können. Und er kam dann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher in Deutschland. Es ist wirklich nicht fassbar, was dann passiert ist. Aber das ist durch Akten wirklich dokumentiert. Also er war dort mehrere Jahre und galt dort eigentlich als ein Musterinsasse, weil er sich halt dort ruhig verhalten hat, also nicht für besonders Aufruhr gesorgt hat. Allerdings, es hat nie wirklich eine Therapie mit ihm stattgefunden. Mhm. Und zwar deshalb, also das haben auch die Therapeuten in ihre Gutachten dann reingeschrieben. Ja, also es ist halt so schwer, sich mit ihm zu verständigen, weil er ja kaum Deutsch spricht und sie natürlich nicht Polnisch, ja. Darum hat es keine wirklichen Therapien gegeben, aber er hat sich in der ganzen Zeit dann dort irgendwie so angepasst verhalten und deshalb wird er schon, also jetzt salopp gesagt, geheilt sein und man kann ihn ruhig wieder nach draußen lassen, was natürlich eine schwere Fehleinschätzung war.
Also da hat man das Gefühl, dass er irgendwie durchs System durchgerutscht ist. Und jetzt kommt er nach Österreich.
Das möchte ich noch kurz erwähnen. Also ich verstehe nicht, was das für Psychologen waren oder Psychiater in dieser Anstalt. Das weiß jeder gute Psychiater, der im forensischen Bereich irgendwie tätig ist, dass gerade die Menschen, die das gefährlichste Potenzial in sich haben, sich in der Haft in der Regel total ruhig verhalten. Die fürchterlichsten Taten, die spielen sich zunächst ja mal im Kopf ab. Die können sie dort nicht begehen. Also es sind oft die, vielleicht ist das auch mal interessant, so einen Einschub hier zu machen, also gerade die Häftlinge, die vielleicht hier und da Schlägereien haben oder so im Gefängnis, das sind nicht die wirklich Gefährlichen. Die wirklich Gefährlichen sind in der Regel die, die sich ganz angepasst verhalten, einfach weil sie ganz viel schlimmere Dinge planen als die, die eigentlich, die in einem Gefängnis stattfinden können. Weil sie dort ja nicht auf wirkliche Opfersuche gehen können, weil sie ja dort nicht wirklich, also eine schwerste Tat begehen können. Die sind nicht interessiert daran, jemanden eine runterzuhauen. Und darum ist es ja umso verwerflicher, dass diese Psychiater und die Psychologen dort überhaupt nicht, also noch dazu, also wo so ein schweres Sexualdelikt vorher vorgelegen hat, ja. So ein brutales, ja, also es hat ja diese Aussagen von dem Kind auch gegeben, ja, also dass da überhaupt nicht darauf geachtet wurde oder dass der einfach dann irgendwie nach draußen gelassen wurde, einfach so.
Wie ging es dann mit seinem Leben weiter, nachdem er freigelassen wurde? War er noch zunächst noch in Deutschland oder ist er direkt nach Österreich gegangen?
Naja, also er ist 2018 freigelassen worden und hat dann wieder sein unstetes Leben geführt, also viel getrunken, auf der Straße gelebt, hat dann eine andere Obdachlose kennengelernt, also eine Deutsche. Die beiden wurden dann ein Paar. Die sind dann 2020 nach Österreich gegangen. Also sie haben dann beschlossen auszuwandern, haben dann hier auch als Obdachlose gelebt die meiste Zeit, sind aber doch auch ein bisschen ins Sozialnetz hineingefallen. Also sie kamen mitunter sogar Wohnungen vermittelt, ja, also wo sie dann, aber sie haben sich dann dort wieder so verhalten, also dass da alles in Unordnung war und so, dass sie da wieder rausgeflogen sind. Sie waren auch in Obdachlosenheimen. Es war so, sie hatten auch einen Hund eben, also das, von dem ich zuerst schon gesprochen habe. Es wurde natürlich auch diese Frau, also die Partnerin von dem Wojciech M. verhört und die hat gesagt, ja, er hat sich ihr gegenüber immer so lieb verhalten, also er war immer so ein netter Partner. Es war halt so, dass er manchmal ein bisschen komisch war, wenn er etwas getrunken hatte. Also wenn er zu viel getrunken hatte, weil getrunken hat er ja immer. Der aber hätte sich ihr gegenüber nie gewalttätig verhalten und auch nicht dem Hund gegenüber jemals, außer an diesem Tag, wo er den Hund ins Feuer werfen wollte, gewalttätig verhalten. Also der war immer ganz lieb zu ihr. Also zuletzt wohnten sie eben in diesem Zelt da am nördlichen Rand von Wien auf einem Feld. Und sie hat gesagt, dass er so ungefähr eine Woche, bevor diese Tat an dem Apotheker war, hätte er sich total verändern zu begonnen. Also er wäre wirklich schwerst aggressiv geworden, hätte sie angefangen zu schlagen, hätte den Hund nicht mehr gefüttert, nicht mehr gestreichelt. Also er wäre die ganze Zeit nur irgendwie voll der Wut gewesen und sie hat sich schon vor ihm gefürchtet. Das waren eben die Aussagen dieser Frau.
Wojciech M. ist nun in Haft, nachdem er zwei Morde begangen hat und mehrere andere Delikte und wird natürlich auch von Gerichtspsychiatern untersucht. Was sagen die eigentlich? Weil es ist ja schon ein sehr spezieller Fall.
Es haben natürlich ausführliche Untersuchungen eben stattgefunden und die Diagnose war dann, dass er zwar eine sehr schwere Persönlichkeitsstörung hat, auch dass er brandgefährlich ist, also dass er wirklich nicht mehr aus der Haft kommen darf, weil er eben so ein fürchterliches Potenzial in sich hat, solch eine Lust auch, anderen Menschen Leid zuzufügen. Allerdings, er wurde für zurechnungsfähig erklärt. Also das heißt, er wusste ganz genau, was er tat. Er wusste um die Folgen seines Handelns genau Bescheid, wie er seine schrecklichen Taten begangen hat. Also das heißt, er ist ein eiskalter Mensch, der einfach Lust dabei empfindet, zu morden. Bei seinem Prozess dann, ja, hat er weiter darin festgehalten, dass er gar nicht der Wojciech M. wäre. Und er natürlich nie zu solchen Taten fähig wäre, er ist eine vollkommen andere Person. Irgendwie wurde da irgendetwas ausgetauscht, also er hat vollkommen irre gesprochen. Das tut er übrigens bis heute. Auffallend bei ihm ist auch wieder, aber nicht ungewöhnlich für ihn, also er ist in der Haftanstalt Mittersteig untergebracht, wo er auch therapiert wird. Also er gilt auch dort als Musterinsasse. Er macht da überhaupt keine Schwierigkeiten, eben wie es eben bei brandgefährlichen Tätern oft ist. Verhält sich sehr höflich, hat noch nie irgendwie für Aufruhr dort gesorgt und behauptet aber weiter, dass er diese Taten überhaupt nicht begangen hat. Ja, also dass er da mit dem allem nichts zu tun hat. Er wird weiterhin von seiner Lebensgefährtin in der Haft besucht, die glaubt, dass er da einfach irgendwie eine Art Psychose hatte und da plötzlich einmal das Böse aus ihm herausgebrochen ist, das sonst ganz verschüttet ist. Also sie glaubt nach wie vor, dass er ein wirklich guter Mensch ist und sie hofft, dass er wieder in Freiheit kommt. Aber wir wollen wohl alle hoffen, dass das nicht passieren wird.
Denn das Urteil war natürlich lebenslange Haft mit weiteren Auflagen, Martina. Welche waren das?
So wurde nach dem Paragraph 21.2 verurteilt, eben weil er eine schwere Persönlichkeitsstörung hat. Und das bedeutet, dass er erst aus der Haft entlassen werden könnte, wenn er vollkommen von seiner psychischen Störung geheilt ist.
Und das ist angesichts der Taten, die er begangen hat, nicht zu erwarten, Martina. Danke für diese spannende Story, die wie immer nachzulesen ist im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin. Du veröffentlichst auch wöchentlich einen Newsletter auf krone.at und zwar jeden Montag. Danke, Martina.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.